Moin, liebe Freunde des FINFO-Podcasts. Ich bin Anoa und ich bin dein Host für die heutige Episode am Donnerstag, dem 21. Dezember 2022. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Der Kryptominer Core Scientific beantragt Insolvenz, Falco und Bräuniger scheitern mit Klagen gegen Corona-Hilfen, Wells Fargo muss 3,7 Milliarden US-Dollar an Strafe zahlen und Musk tritt als Twitter-CEO zurück. Aber beginnen wir mit dem ersten Thema, und zwar dem Kryptominer Core Scientific, der Insolvenz beantragen muss. Der Kollaps der Kryptobörse FTX bringt immer mehr Firmen im Kryptosektor in die Bredouille. Darunter nun auch der Kryptominer Core Scientific, der nun Insolvenz anmelden musste. Das Unternehmen teilte zwar mit, dass sie keine Auflösung anstreben, sondern dass sie Geschäfte fortführen wollen, aber dennoch, sie sind insolvent und genau deswegen ist auch die Aktie vom Unternehmen um 20% gefallen. Im Jahresvergleich ist die Aktie sogar um 98% gefallen. Machen wir jetzt aber direkt weiter mit dem nächsten Thema. Und zwar scheitern Falke und Bräuniger mit Klagen gegen Corona-Hilfen. Das Gericht der Europäischen Union hat die Klagen der Modehändler Bräuniger und Falke gegen die Corona-Hilfen für Unternehmen abgewiesen. Laut dem Gericht ist die Genehmigung der Unterstützung bei Fixkosten verhältnismäßig und somit würden diese nicht gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßen. Das zumindest sagt das Gericht. Die beiden Unternehmen allerdings haben bemängelt, dass die im Herbst 2020 beschlossenen Fixkostenhilfen den Wettbewerb in Deutschland verzerrt haben und sahen sich hierin benachteiligt. Und die zwei haben meines Erachtens auch hier wirklich einen guten Punkt, weil die Regelungen haben das ganze Unternehmen betrachtet, aber nicht besondere Bereiche. Und das sorgte meines Erachtens auch für eine Verzerrung, weil man nun mal zwischen dem Online- und dem stationären Bereich differenzieren muss. Und klar, Bräuniger wird Gewinne mit dem Online-Segment gemacht haben, aber der stationäre Handel von Bräuniger, der wird Verluste gemacht haben. Aber das Gericht hat entschieden und sieht diesen Punkt nicht. Und genau deswegen scheitern die beiden auch mit der Klage. Als kleine Hintergrundinfo: die Regelung sah vor, dass Unternehmen mit einem Umsatzeinbruch von über 30% finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen haben und das sogar bis zu 10 Millionen Euro. Wo wir aber schon bei so hohen Geldbeträgen sind, da kommen wir direkt zu Wells Fargo, weil Wells Fargo muss 3,7 Milliarden US-Dollar an Strafe zahlen. Die US-Bank Wells Fargo muss wegen einer Reihe von Rechtsverstößen insgesamt 3,7 Milliarden US-Dollar an Strafen und Rückerstattungen an die Kunden zahlen. Die US-Behörde für Verbraucherschutz im Finanzwesen, kurz CFPW, erklärte am Dienstag, dass sich die Bank illegalen Aktivitäten zuschulde kommen lassen hat. So habe die Wells Fargo Bank bei Krediten für Autokäufe unrechtmäßige Gebühren und Zinsen verlangt und sogar auch Autos eingezogen, was dann zu einem Gesamtschaden von bis zu 1,3 Milliarden US-Dollar geführt haben soll. Auch bei den Immobilienkrediten scheint nicht alles richtig gelaufen zu sein, was sogar dazu führte, dass einige Kunden ihre Häuser verloren haben. Auch bei Kontoüberzügungen soll es illegale Gebühren gegeben haben, was jetzt dafür gesorgt hat, dass die Wells Fargo Bank jetzt laut der CFPW eine Zivilstrafe von 1,7 Milliarden US-Dollar zahlen muss. Zudem kommt nochmal eine Summe von über 2 Milliarden US-Dollar, die an die betroffenen Kunden zurückgezahlt werden müssen. Insgesamt waren 16 Millionen Konten betroffen und weil Wells Fargo erneut gegen das Recht verstoßen hat, müssen sie jetzt diese hohe Strafe zahlen. Weil 2016 ist bekannt geworden, dass Mitarbeiter über Jahre lang für ihre Kunden ohne deren Wunsch Millionen an falschen Bankkonten eröffnet haben und sogar Kreditkarten beantragt haben und das Ganze nur, um die Zielvorgaben zu erreichen. Damals mussten sie dann eine Strafe von 3 Milliarden US-Dollar zahlen und jetzt wieder eine Strafgebühr in Milliardenhöhe. Jetzt aber kommen wir zur Aktie des Tages und das ist heute die DBS-Aktie. DBS ist eine börsennotierte Bank aus Singapur, welche ihr Geld mit der Kreditvergabe und der Vermögensverwaltung verdient. Sie sind die größte Bank Südostasiens und können unabhängig von China agieren und befinden sich somit geografisch in einer sehr interessanten Ausgangslage. DBS steht wie kaum eine andere Marke für digitale Innovation mit Startup-Mentalität. Und alles begann im Jahr 1968, die The Development Bank of Singapore Limited wurde durch die Regierung Singapurs mit der Staatsaufgabe, günstige Kredite an Industrie und Handel zu vergeben, gegründet. Ziel daher war, die Wirtschaft zu beflügeln. Das Unternehmen beteiligte sich an der Finanzierung, sogar teilweise am Eigenkapital, was für damalige Zeiten sehr unüblich war. Im Jahr 1998, also 30 Jahre später, wurde die POS Bank übernommen, wodurch sie zur größten lokalen Bank in Singapur wurden. Interessant ist, dass beide Marken bis heute sogar noch getrennt geführt werden. Die The Development Bank of Singapore wird dann im Jahr 2003 zur DBS umbenannt. Das Akronym soll jetzt keine Abkürzung mehr sein, sondern der richtige Firmenname. Mit dem Ziel, die Nummer 1 Bank in Südostasien zu bleiben, werden neue Märkte erfasst. Sie akquirieren kleine bis mittlere Banken in Indien, Hongkong, Indonesien, Thailand und vielen weiteren. Diese Banken werden dann mit einem neuen Management ausgestattet und Geschäftsprozesse optimiert. Bei der Kreditvergabe steht nun die Qualität im Vordergrund. Heute ist es das wertvollste Unternehmen in Singapur und die Nummer 1 Bank in Südostasien. In Bezug auf Digitalisierung gelten sie als der Goldstandard in der Bankenbranche. Und DBS strebt danach, das Bankgeschäft zum Vergnügen zu machen. Nach eigenen Angaben schaffen sie das, indem digitale Technologien genutzt werden, die uns nahtlos in ihr Leben einbetten, damit einfache, schnelle und kontextbezogene Banking-Lösungen bereitgestellt werden können. Sie denken langfristig und setzen den Fokus darauf, das Leben ihrer Kunden zu bereichern, Unternehmen zu transformieren und nachhaltige Ergebnisse zu generieren. DBS ist ein Finanzwert, daher ist kein aller Aktien Qualitätsscore ermittelbar, aber wenn ihr wollt, könnt ihr euch sehr gerne einmal die ausführliche Analyse auf www.alleaktien.de angucken, kann ich euch wirklich nur empfehlen und schaut euch unbedingt auch einmal die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Kommen wir jetzt aber auch abschließend zum letzten Thema für heute und zwar tritt Elon Musk als Twitter-CEO zurück. Seitdem Elon Musk im Oktober Twitter übernommen hat, wurden hier mehr als 5000 Mitarbeiter von insgesamt 7500 Mitarbeitern entlassen. Jetzt hatte er eine Abstimmung gemacht, indem er gefragt hat, ob er jetzt CEO bleiben soll. Die Abstimmung ist dann gegen ihn gelaufen und zwar wurden mehr als 10 Millionen Stimmen gegen Elon Musk als CEO eingesetzt, was 57,5% der Stimmen ausgemacht hat. Dennoch hatte er einige Tweets danach noch abgesendet, wo er nichts dazu gesagt hatte und hatte auch Tweets, die davon gesprochen haben, dass das ja Bots seien, nicht unabgeneigt kommentiert. Jetzt aber hat er verkündet, dass er nach einem neuen CEO suchen will. Er selbst möchte weiterhin das Engineering-Team leiten, aber er will eben als CEO zurücktreten. Jetzt kommt hier natürlich die Frage auf, wer hierfür geeignet sei. Und hier kommen zurzeit insbesondere zwei Leute in Betracht. Zum einen Jason Calacanis, der Investor und Podcaster ist, oder auch der ehemalige PayPal-Manager David Sachs. Beide sind Bestandteile von Elon Musk War Room, in dem auch viele wichtige Entscheidungen bezüglich Twitters getroffen worden sind und die mitunter auch besprochen haben, welche Mitarbeiter jetzt entlassen werden sollen und welche nicht. Daher sind die beiden bestimmt eine gute Wahl für Elon Musk, aber sind wir erstmal gespannt, wer hier dann tatsächlich ausgewählt werden soll. Das allerdings soll es mit der heutigen Episode gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.